Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und ich bitte dich, dass du mich leitest in dem, was ich sage, Herr, dass ich ja einfach die Dinge spreche, die du sprechen möchtest und die Dinge, die ich nicht sprechen soll, auch nicht sprechen werde. Amen. Ich beginne oft mit einer Frage tatsächlich, das hat sich einfach als gut erwiesen und heute habe ich eine Frage, da weiß ich ehrlich gesagt selber nicht, ob ich gleich die richtige Antwort hätte und zwar geht die Frage an die treuen Gottesdienstbesucher von uns, ob jemand von euch weiß, worüber Helmut Anfang des Monats gepredigt hat. Sonst, wenn du nicht mehr genau weißt, was war jetzt Anfang des Monats und dir kommen fünf verschiedene Themen, dann geh die fünf Themen durch, die letzten Wochen waren und dann kommen wir vielleicht drauf. Hat jemand einen Vorschlag?
Glaube.
Das war vielleicht dabei, aber das ist nicht das Thema, was ich meine. Sie hat Glaube gesagt. Also Gnade war auch dabei, das ist korrekt, aber das ist auch nicht das Thema. So ist es. Das ging doch ganz schön schnell. Ja, das ging doch ganz schön schnell. Ja, ärger dich nicht. So in der Richtung war das Thema. Und da hat er den Vers genommen, Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann hat Helmut auch gesagt, okay, so irgendwo stand es, die zwei Hauptenergiefresser sind Ärger und Angst. So, und über Ärger hat er gesprochen. Und was bleibt da noch übrig? Angst, ja. Ich habe es jetzt mal so gesagt, wir sprechen jetzt nicht direkt über Angst, sondern viel lieber über Angstlosigkeit, Furchtlosigkeit. Darum soll es heute gehen. Ich meine, ist es gut, oder? Ich glaube, es ist ein gutes Thema. Preist den Herrn. Und wenn man sich so fragt, wenn man sich selber fragt, bin ich jemand, der furchtlos ist, dann glaube ich, können wir uns diese Frage nicht beantworten, wenn wir zartbitter Schokolade essend und Schwarztee trinkend auf einem schafsfellbenetzten Sofa sitzen. Das ist zwar nicht verboten, das zu tun, das will ich nicht sagen, aber in dem Moment merken wir nicht, ob wir furchtlos sind oder nicht. Außer irgendwie, es wären noch andere Umstände dort in dem Raum, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber ob wir furchtlos sind, das zeigt sich, Sprüche 24,10, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Das zeigt sich also da, wenn ein Umstand geschieht, der auch furchtsam, in dem man sich fürchten könnte, aber wenn wir dann eben uns nicht fürchten. So daran merkt man das dann, ob man furchtlos ist. Und da möchten wir uns eine biblische Person anschauen, die verschiedene Umstände hatte, wo sie sich auch beweisen musste, ob sie eben dem Herrn vertraut oder nicht. Und es ist ein König von Juda gewesen, über den geschrieben steht, dass keiner seinesgleichen war, weder vor ihm noch nach ihm. Interessant ist diese Formulierung, er war ein König in Juda, keiner war seinesgleichen, weder vor ihm noch nach ihm. Diese Beschreibung gibt es mindestens bei zwei Königen, habe ich die gefunden. Das ist interessant. Aber meine Frage an euch ist, und das ist jetzt schon wieder eine schwierigere Frage, ob jemand eine Idee hat, um welchen König könnte es gehen? Es ist also von den späteren Königen nach der Trennung von Juda und Israel, ist es schon einer der bekannteren. Das ist einer, über den es steht, das ist tatsächlich korrekt, über Josia steht es, aber es ist nicht Josia, über den es heute geht. Es gibt noch einen, über den es heißt. Und den weiß nicht, oder was? Aber das war schon mal, die Antwort an sich war richtig, aber es gibt noch jemanden. Aber es ist auch nicht ganz einfach. Es ist der Hiskia. Aber auch schon mal gehört, gell? Denkt man jetzt nicht gleich dran, ja, ist jetzt auch nicht der allerbekannteste, aber hat durchaus doch einige Kapitel auch gefüllt in der Bibel. Und über den Hiskia heißt es, er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Escherer-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass er unter allen Königen von Juda vor ihm seinesgleichen keiner war und noch nach ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und überall, wo er hinzog, hatte er Gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Was wir rauslesen über diesen Hiskia ist, dass er doch ein rechtschaffener König war, ein rechtschaffener Mann. Trotzdem kommen wir gleich auf ein paar Aspekte, auf eine Situation in seinem Leben zumindest, wo Probleme geherrscht haben. Das ist interessant, also ein rechtschaffener Mann, Mann Gottes, also jemand, der Gott nachgefolgt ist, trotzdem hatte er auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Und so wissen auch wir im Neuen Testament, die wir Jesus nachfolgen, dass Jesus uns nicht sagt, wenn ihr mir nachfolgt, gibt es auf der Erde nie wieder Bedrängnis oder so. Nee, das hat er nicht gesagt, sondern auf der Welt haben wir Bedrängnis. Das sagt Jesus ganz klar. Aber die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns davon in Angst versetzen oder eben nicht? Und das gucken wir mal beim Hiskia an. Wie ist er mit einer schwierigen Situation umgegangen? Das ist eine Begebenheit, die steht sogar dreimal in der Bibel. Einmal in 2. Könige ab Kapitel 18, in 2. Chronik ab 21 und in Jesaja ab dem 36. Kapitel. Und das ist die Geschichte, wo der König von Assyrien namens Sanherib gegen Israel oder gegen das Volk gegen die Juda auszieht und anfängt, einige Städte zu besetzen. Und im Gespräch mit Hiskia verlangt er dann ganz viel Silber und Gold von dem Hiskia. Und der Hiskia, sage ich mal, der hat dann die Überweisung getätigt. Das war damals natürlich nicht so schnell wie heute, dass ich auf den Knopf drücke und oh, da ist weg. Aber er hatte diese Güter, die er wollte, der König Sanherib, die hat er rübergeschickt. Könnte man denken, okay, die Anforderungen erfüllt, jetzt ist der König da vielleicht zufrieden. Aber so war dem dann nicht, ja, wie das bei bösen Menschen dann halt ist. Die stellen eine Forderung, dann ist die erfüllt und dann kommt das Nächste. So, und dann war es nämlich so, dass dieser Sanherib hat drei seiner Leute gesandt. Den Tartan, den Rapsaris und den Rapschake. Sucht euch raus, was euer Lieblingsname von den dreien ist. Aber ja, bevor man sein Kind danach benennt, erstmal die Bedeutungen durchgucken, weil das sind assyrische Namen, ich weiß nicht, was das heißt. Diese drei Leute hat er geschickt nach Juda. Und die hatten den Auftrag, eigentlich im Großen und Ganzen die Leute in Angst zu versetzen durch die Reden, die sie bringen. Und sie haben dann gesprochen zu den Leuten Hiskias, interessanterweise auch zu drei, zu dem Eliakim, zu dem Schebna und zu dem Joach. Und haben zu ihnen einige Dinge gesprochen, die wir jetzt nicht alle durchgehen, aber ab einer Passage möchte ich euch gerne mit abholen. Das haben sie auch so gesprochen, dass es der Rest vom Volk gehört hat, dass alle, die in Juda waren, das mitbekommen haben. Ab 2. Könige 18, Vers 31 bis 36, da sprechen die dann: Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist, ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nicht ein Wort. Denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Okay, interessant. Also jetzt eigentlich das, was hier jetzt erstmal passiert, ist, dass der Tartan, Rapsaris und der Rapschake, dass die eigentlich erstmal nur was erzählen. Die erzählen Geschichten, was der König von Assyrien wohl alles schon gemacht hat. Und es sind eigentlich erstmal nur Worte, sage ich mal. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, gerade vom Volk, der das so gehört hat, der da so sitzt, die da so sieht, wie sie das erzählen, dass sich vielleicht der ein oder andere schon gedacht hat, boah, welches Volk hat der nochmal besiegt? Wo ist er nochmal in den Kampf gezogen? Und so, dass da vielleicht schon auch Angst bei dem einen oder anderen vielleicht entstanden ist. Also ich denke, dass oft der Angst erstmal Worte zuvorgehen. Nicht immer. Also es ist nicht immer, dass ich ein Wort brauche, um mich zu fürchten, sage ich mal. Ich persönlich hatte ein Erlebnis, vor ein paar Jahren war ich bei den Royal Rangers auf dem Camp und da hatten wir oder die anderen in meinem Team hatten einen Turm gebaut, der war 4 Meter hoch, das war für mich damals ganz schön hoch und da war ich auf diesem Turm drauf und dann habe ich gehört, wie so ein Balken geknackt hat oder zerbrochen ist. Da habe ich dann nicht erst ein Buch über Statik lesen müssen, um in Furcht zu geraten. Es hat auch so gelangt, versteht ihr? Also es muss nicht immer ein Wort sein, was uns irgendwie furchtsam werden lassen will. Aber es ist oft doch so, dass irgendwie man hört was, man liest was, jemand sagt einem was. Und dann ist so die Frage, boah, tue ich mich jetzt deswegen fürchten, wegen dem, was da jemand sagt, oder eben nicht. So, und das Volk hatte jetzt erstmal den Auftrag bekommen, einfach mal gar nichts sagen. So, auch interessante Aussage von Hiskia. Und Hiskia selber, nachdem er das dann alles mitbekommen hat, was macht er? Er zerriss seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Es hat ihn scheinbar schon auch erstmal bestürzt, diese Aktion, sonst hätte er sich vermutlich nicht in Sacktuch und so gekleidet. Aber er wusste genau, wo er hin muss. Er wusste genau, hey, bei dem, was ich da höre, let's go ins Haus Gottes. So. Und so wissen auch wir heute ganz klar, egal was für ein Umstand herrscht, egal was uns Angst bereiten könnte, dass wir unsere Augen erheben zum Herrn, ja, der Himmel und Erde gemacht hat. Von ihm kommt unsere Hilfe. Psalm 112, Vers 7 heißt es über den Gottesfürchtigen, vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Und ich sage euch, heutzutage gibt es viele Unglücksbotschaften, die man irgendwo hören kann, aber wir sagen, wir vertrauen stattdessen auf den Herrn. Und Hiskia hat auch erkannt, dass seine Hilfe von Gott kommt. Das sehen wir auch daran, dass, ich habe es vorher kurz vorgelesen, dass er auch diese Standbilder und die Steinmale und Höhen hatte alle beseitigt. Und es ist interessant, wenn wir so die Geschichte der Könige lesen, es gab immer wieder Könige, zwar selten, aber immer wieder gab es die, die getan haben, was Gott wohlgefiel. Und es ist interessant, da gibt es so, das ist fast schon wie so ein, ja, das ist so ein Ausspruch, der wiederholt sich, da heißt es dann, der König XY tat, was dem Herrn wohlgefiel, nur, dass die Höhen noch blieben. Also ganz oft haben sie die Höhen sich nicht getraut zu entfernen, vermutlich, weil das Volk da so gern geopfert hat und so. Aber Hiskia hat die beispielsweise niedergerissen. Auch der König Asa oder der König Josaphat, die vor Hiskia geherrscht haben, die haben auch schon Opferhöhen und Aschera-Standbilder entfernt. Und was Hiskia aber dann erst gemacht hat, ist, dass er diese eherne Schlange, diese Nehushtan, wie man sie dann genannt hat, die eherne Schlange, die Mose gebaut hatte, dass er die dann auch entfernt hat, weil die Israeliten die inzwischen angebetet hatten. Und da möchte ich kurz mal einen Schlenk machen, was das mit dieser ehernen Schlange eigentlich auf sich hat. Der eine oder andere kennt vielleicht den Hintergrund. Es war so, in der Wüstenwanderung war das eigentlich, ja, das, wenn du da die Bücher Mose liest, dann kannst du dich schon darauf gefasst machen, irgendwann wird das Volk wieder murren. Also das kommt sicherlich demnächst und es ist immer so. Irgendwann murren sie wieder, irgendwann haben sie wieder keine Lust, wollen wieder zurück nach Ägypten und so, das wiederholt sich andauernd. Und als die einmal dann wieder sich gegen Gott und gegen Mose aufgelehnt haben, hat Gott feurige Schlangen in das Lager gesandt. Und es heißt, dass da viele vom Volk starben. Da kam das Volk zu Mose, Numeri 21 ist es, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und so war das dann in dieser Geschichte dann auch. Und deswegen ist die eher eine Schlange, ist ein interessantes Bild und es wird auch im Neuen Testament dann nochmal aufgegriffen, nochmal angesprochen. Und vielleicht weiß es sogar der eine oder andere, wo das vorkommt, weiß es sogar. Oder? Aber okay, aber ein Nicken ist trotzdem immer gut. Und zwar kommt diese Stelle mit der ehernen Schlange unmittelbar vor der bekanntesten Stelle der Bibel überhaupt. Das ist so. Was denkt jemand, was ist die bekannteste Stelle der Bibel? Das war, okay, weiß ich nicht, vielleicht ist, also ich habe jetzt auch statistisch das nicht nachgeguckt, ich hätte jetzt eher auf einen Ausspruch, auf einen Satz, weiß ich jetzt nicht. Also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass die Geschichte von Adam und Eva schon sehr bekannt ist, also ich habe es jetzt nicht statistisch geprüft, aber wenn ich so denke, was ist so der bekannteste Satz aus der Bibel? Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, weißt du, ne? Amen, so ist es. Also ich hätte es gedacht, oder? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also finde ich schon ziemlich bekannt. Also, aber ihr habt schon recht, also Aussprüche wie fürchte dich nicht sind sicherlich auch bekannt. Die, was so Geschichten angeht, Adam und Eva oder auch dann Noah oder so, da könnte man, ja genau, die Story, da könnte man sich überlegen, ob das vielleicht sogar noch verbreiteter ist als der Ausspruch. Aber irgendwie, ich denke immer, wenn irgendwo jemand das Evangelium erklärt oder das in einem Traktat oder so steht, steht oft Johannes 3, Vers 16 so als bekannter Satz, finde ich. Und in diesem Kontext aber, Johannes 3, ab Vers 14, da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Ja. Und es ist interessant, also dieser Kontext eigentlich, ne? Weil Johannes 3,16, denke ich, haben, jetzt wo ich auch gelesen habe, den hat jeder schon mal gehört sicherlich, aber das steht im Kontext so, dass Jesus sich vergleicht mit dem Bild von dieser Schlange und dass wir wissen dürfen, okay, er ist jetzt die vollkommene Erlösung für uns. Also, weil die Leute, die von der Schlange gebissen wurden und dann die eherne Schlange angeguckt haben, die sind dann zwar nicht durch einen Schlangenbiss gestorben, aber sie wurden dadurch ja nicht gerettet vom Tod, also vom ewigen Tod. Aber durch Jesus werden wir gerettet. Wir wissen, wenn wir mit dem Herzen glauben, dass, oder wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Und ich glaube, dass auch in dem Evangelium am Ende vom Tag der ultimative Grund ist, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen eigentlich. Ja, das heißt in Jesaja 53, 5, die Passage ist auch vielen bekannt, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und ich finde es stark, dass das ja steht bei dem Erlösungswerk Jesu, was hier prophezeit wird in Jesaja, dass auch ein Punkt schon ist, damit wir Frieden hätten. Okay, also wenn irgendwas uns den Frieden rauben will, auch wenn es beispielsweise konkret Ängste sind, dürfen wir wissen, Herr Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Deswegen lasse ich mir meinen Frieden nicht nehmen, weil der ist ganz schön kostbar erkauft worden, dass ich Frieden haben darf. Also so ist es, unsere tiefste Zuversicht liegt im Endeffekt im Evangelium, in dem, was Jesus getan hat. Und wir dürfen dadurch wissen, okay, dass uns dadurch eben auch Frieden zuteil wird. Hiskia selber, er war ja im Alten Testament, er hat jetzt nicht den Blick auf Jesus und den Messias haben können, aber er hatte sich doch auf den Herrn verlassen. Und er hat dann weitergehend zu Jesaja gesandt, dass der für ihn Fürbitte leistet. Also es war damals, ja, bis dann zum Propheten gegangen und so, das war ja eine andere Beziehung, die Menschen zu Gott haben konnten. Und als dann Jesaja zum Herrn gesprochen hat, hat Gott auch wieder Antwort geschickt und hat gesprochen, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, dass er ein Gerücht hören wird und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. für den König, der da jetzt in der Situation ist, wo das Volk unmittelbar davor steht, dass es angegriffen wird, denke ich, ist so ein Ausspruch, hey, deine Feinde, die verschwinden einfach durch ein Gerücht, hauen die ab und dann wird der durchs Schwert gefällt. Ich glaube, für den Hiskia war das ein ermutigendes Wort. So. Also ja, es ist auch Altes Testament und so, es geht auch um Krieg und so, ja, aber es war so verheißen, okay, Gott wird sie befreien aus der Situation. Und das finde ich sehr stark, dass Gott zu Hiskia hier auch ganz konkret in die Situation gesprochen hat. Hiskia hat Gott vertraut, Hiskia hat auf Gottes Stärke vertraut, aber er hat auch ein ganz konkretes Wort bekommen für diese Situation, was Gott tun wird. Und so bin ich davon überzeugt, dass Jesus auch jedem Einzelnen von uns auch ganz konkret zu uns spricht in Situationen, wo wir Weisung brauchen, in Situationen, wo wir vielleicht auch beängstigt sein könnten, dass Gott uns da konkret in die Situation sprechen darf. Und ich denke, dass Jesus da eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten hat, auf die er zu uns spricht, viel mehr Art und Weisen, als wir überhaupt ahnen könnten. Und ich habe diese Woche eine neue Art und Weise kennenlernen dürfen, wie Gott spricht. Und die hat mich auch sehr, sehr fasziniert. Und zwar war ich, ich habe eine E-Mail bekommen, weil ich kriege immer eine E-Mail, wenn jemand eine kostenlose Bibel bei mir anfordert. Ne? Habe ich ja so eine Webseite und so. Und nebenbei bemerkt, bei diesem Formular kann man eingeben, wo die Bibel hin soll und dann noch so einen Haken setzen, ob man Schokolade noch dazu möchte. Ich habe insgesamt so 20 Bibeln oder so verteilt. 17 oder 18 Leute wollten Schokolade und ich glaube, die anderen haben vergessen, den Haken zu setzen. Also jeder will die Schokolade haben, ich weiß auch nicht. Aber die wollen ja auch eine Bibel, ist alles gut, ne? Preis den Herrn. Und da hatte jedenfalls jemand aus einem Vorort von Biberach hat gesagt, ja, er will eine Bibel und Schokolade. Und dann bin ich da dann, als ich Zeit hatte, vorbeigefahren, habe das vorbeigebracht. Und da hat es mich aber schon interessiert, weil oft, also bei den Bibeln melden sich oft auch Leute aus anderen Städten, da verschicke ich das dann, nach Berlin oder so war kürzlich. Also es hält sich in Grenzen, deswegen schicke nicht jeden Tag 5 Bibeln weg, das wird sonst irgendwann krass, aber wenn der Herr das will, dann wird er auch die Mittel und Wege dazu schaffen. Aber genau, viele lesen das irgendwie, kommen da im Internet drauf und bestellen dann von irgendwo ihre Bibel. Aber die war halt eine von wenigen, die hier in Biberach war. Und da habe ich mich gefragt, wie die jetzt da drauf kommt, weil in dem Ort, wo sie war, da habe ich noch keine Duplos, keine Schokolade eingeworfen und ich war jetzt auch in letzter Zeit eigentlich nicht evangelisieren oder so. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie sie denn jetzt da drauf kam. Und das hat mich dann echt fasziniert, also die Art und Weise, wie Gott ihr begegnet ist. Und zwar, ich versuche es nachzukonstruieren, sie war hier in der Gegend, in der Stadt unterwegs und sie ist irgendwo halt eine Straße lang gelaufen und dann lag auf dem Gehweg lag ein sichtlich mitgenommenes, schon mehrfach wohl drüber gelaufenes, erstmal ein Stück Papier so, und zwar so ein Du bist geliebt-Flyer lag da rum. Ich weiß nicht, irgendein Evangelist hat den vielleicht kürzlich verteilt oder so, ich weiß nicht, wie der genau in der Stadt gelandet ist und wie lange der schon umherfliegt, aber der ist dann irgendwie ihr vor die Füße geflogen, mehr oder weniger. Sie hat den dann aufgenommen und sich durchgelesen, wurde da dann auch berührt von unserem Herrn. Sie ist auch schon Christ, das auch als Information. Und das hat sie dann sehr gefreut, das Ganze. Das hat sie wieder ermutigt und so. Und das fand ich dann echt stark, dass der Herr genau wusste, sie läuft jetzt an dem Tag da lang, wo er guckt, dass der Wind so weht, dass der Flyer, der vermutlich wurde der ja weggeworfen oder so, aber dass der dann nochmal eine zweite Chance bekommt und ihr vor die Füße fliegt. Also das war schon echt, echt, also begeisternd. Also preis den Herrn. So. Deswegen, ich bin überzeugt, dass Gott viele Möglichkeiten hat, zu uns zu sprechen. Auch wenn wir so gar nicht alle vielleicht wissen. Und
ja.
Ja, da hast du recht. Das weiß ich auch nicht. Das war dann wohl irgendwie ein Eindruck, ein Impuls, keine Ahnung. Sie geht ja mit dem Herrn, vermutlich hat sie das dann, war so connected und hat irgendwie gemerkt, okay. Also wirklich stark, ja. Und so sind wir einfach ermutigt, wenn Gott dann zu uns spricht. Wir wissen, hey, dass halt seine Worte sind andere Worte, als was wir in der Welt hören. Ich meine, wir haben vorher kurz gesagt, dass es Worte gibt in der Welt von Menschen, die uns beängstigen können, die Angst verursachen können. Aber wenn Gott zu uns spricht, wenn Jesus zu uns spricht, in seiner liebevollen, ermutigenden Art und Weise, und wir wissen dürfen, hey, seine Worte haben so viel mehr Kraft als das, was irgendwelche Leute sagen, was in der Zeitung steht oder sonst wie, dann passiert halt echt was in uns. Ja, und dann wächst da ein Frieden, eine Zuversicht und ich denke auch eine Furchtlosigkeit in uns, wenn wir mit Jesus im Gespräch sind. Und ich habe da einen Vers in der Bibel gelesen, den kannte ich aus anderen Übersetzungen, in der ich sie kürzlich gelesen habe, kannte ich noch nicht. Und zwar aus dem Buch der Sprüche. Vielleicht weiß der ein oder andere, dass im Buch der Sprüche die Weisheit selber manchmal zu Wort kommt. Ja, ganz schön spannend so. Ja. Die Weisheit spricht. Wir wissen, über die Weisheit ist auch beschrieben, sie war am Anfang, als Gott alles geschaffen hat, sie war vor aller Zeit. So, man kann dann so deuten, wer genau ist die Weisheit. Im Neuen Testament sagt Paulus, 1. Korinther 1,24, dass Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Also in irgendeiner Form bin ich mir sicher eigentlich, dass die Weisheit, die in Sprüche zum Wort kommt, dass sie in irgendeiner Form Gott, ein Teil von Gott oder eine Eigenschaft mindestens von Gott verkörpert. So. Der Heilige Geist könnte sein, genau, also da könnte man sich da mal zusammensetzen und drüber reden, welcher Aspekt von Gott ist es. Also der Geist Gottes, dachte ich auch, ist eine Option. Und diese Weisheit Gottes, oder Gott durch seine Weisheit, spricht in Sprüche 1,33 uns eine Ermutigung zu. Und als ich die in der Mengenübersetzung gelesen habe, wurde ich innerlich zutiefst freudig bewegt. Also haltet euch fest, ich hab's kaum glauben können, als ich das gelesen habe. Mengenübersetzung, Sprüche 1,33. Wer aber auf mich hört, na okay, also wir sollen auf die Weisheit hören. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wohlgemut sein, ohne Angst vor Unheil. Preist den Herrn, Halleluja, Maranatha. Was geht ab, ey? Der wird einfach wohlgemut sein. Das finde ich echt stark. Irgendwie konnte ich mir den Vers gut merken. Ich weiß auch nicht. Also, und dann auch diese Zusage, diese Verheißung, die es dadurch hat, wenn wir der Weisheit Gottes, unterm Strich, wenn wir Gott, Jesus, zuhören, sind wir wohlgemut und ohne Angst vor Unheil. Also die Verheißung auch darin. Also dieser Vers. Ach so, für dich kurz. Ja, aber kurz, warum ich das so gut finde, den Vers ist, mein Nachname ist Wohlgemut. Heißt, ja, genau, deswegen haben gerade einige herzlichst gelacht und so. Genau, und deswegen kann ich mir den auch gut merken. Ja. Ein starker Vers. Ja, also jedenfalls, dass das Wort Gottes uns ermutigt, will ich damit sagen. Und was auch stark ist an den Worten, die Gott spricht, ist, dass wir wissen, seine Worte kommen nicht leer zu ihm zurück, sondern sie führen aus, wozu er sie sendet. Sie tun, was ihm gefällt. Ja. Und wir wissen, dass Jesus, er ist treu, er ist gnädig und er ist auch vollkommen mächtig und fähig. Mehr als das, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so dürfen wir wissen, wenn Gott spricht, okay, er wird es auch tun. So auch in Hiskias Geschichte, sehr interessant, unmittelbar nachdem Gott durch Jesaja gesprochen hat, dass eben dieser König da ein Gerücht hören wird, in sein Land ziehen wird und dann durchs Schwert gefällt wird. Unmittelbar danach steht geschrieben, der Rabschake, einer dieser Boten, kehrte zu König Sanherib zurück, der inzwischen von Lachisch aufgebrochen war und nun die Stadt Libna belagerte. Sanherib hörte, der äthiopische König Tirhaka sei mit seinem Herr unterwegs, um die Assyrer anzugreifen. Also dieses Gerücht, dass er wohl angegriffen wird, von dem Gott gesprochen hat, das war eigentlich unmittelbar da. So. Das hat Gott so ausgeführt. Und deswegen finde ich interessant, ebenfalls in Sprüche heißt es, Sprüche 28,1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Amen, ja. Und was ich auch stark finde, Sprüche 28,1 ist, dass eben der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Das erlebt ja hier der Hiskia, dass der Sanherib dann dass er dieses Gerücht hört und flieht. Und interessant ist, wenn wir uns anschauen, wer hat Sprüche 28, Vers 1 in die Bibel geschrieben? Also die Sprüche sind die Sprüche Salomos, aber wir wissen, dass ab Kapitel 25 kommt eine Einleitung, wer diese Sprüche Salomos von, ich deute, von 25 bis 29 etwa, wer die zusammengetragen hat. Und das ist sehr interessant. Das heißt dann nämlich ab 25,1, auch dies sind Sprüche Salomos, die Männer Hiskias, des Königs von Juda, haben sie zusammengetragen. Und das finde ich wirklich interessant. Das ändert nichts an der Aussage von dem Vers, aber es gibt ihm nochmal mehr Aussagekraft, weil ich weiß, hey, wo Salomo durch Gottes Weisheit so diesen Satz bekommen hat, hey, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, da hat sich dieser Spruch dann eben so weiter verbreitet und Hiskia hatte so seine Taskforce, die haben dann so gesagt, und kennst schon den Spruch von Salomo, ich weiß nicht, wie das war. Und dann, als sie zu Hiskia wohl gesagt haben, hey, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, da hat der Hiskia sicherlich gedacht, ja, das kann ich bestätigen, so, weil Hiskia hat es genauso auch erlebt. Finde ich interessant, eben, dass dann seine Leute diesen Spruch mit reingeschrieben haben in die Bibel, das einfach mal als theologische Randinformation, ich fand es echt interessant. Ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, in der Geschichte von Hiskia, es war ja einmal die Verheißung, dass der König wegzieht und eigentlich auch, dass er in sein Land zurückzieht, der war jetzt noch nicht in die Heimat gezogen, dieser Sanherib, und dass er dort durch das Schwert gefällt wird. Und bisher war eigentlich das Einzige, was sich erfüllt hatte von der Verheißung, dass dieses Gerücht aufkam oder dass er das Gerücht gehört hat. Und es ist irgendwie interessant, dass der König Sanherib wird nicht sofort, nachdem er das Gerücht hört, wird er nicht sofort dann niedergestreckt, sage ich mal, sondern er hat dann nochmal Zeit und lässt wieder Boten schicken zu dem Hiskia. Diesmal mit einem Brief, wo sie im Endeffekt ihm wieder Angst machen wollen. Kommen nochmal die gleichen Worte im Großen und Ganzen wie vorhin. Eigentlich eine der ersten Spam-Nachrichten, die verschickt wurde, in Briefform, wo sie ihm einfach nur Angst machen wollen. Und dann, wie geht aber Hiskia mit diesem Brief um? Hiskia, so heißt es, er breitete den Brief vor dem Herrn aus. Und dann ging er ins Gebet deswegen. Und das finde ich eine ganz praktische Stelle. Ich habe, also als ich die Geschichte schon ein paar Mal gelesen habe, mir irgendwie die Stelle immer gemerkt. Und das habe ich persönlich auch schon öfters so gemacht. Also gerade mit Post, die irgendwie mich unruhig werden lassen möchte. Beispielsweise hatte ich mal einen Brief, da stand drin, nach meinem Auto wird gefahndet. Okay, haben wir vor den Herrn gelegt. Ich hatte einen Brief von einem Inkasso-Unternehmen, was mit mir vors Gericht wollte, haben wir vor den Herrn gelegt. Solche Thematiken. Und preis den Herrn, ich war nicht vor Gericht und so, also hat der Herr gewirkt. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir den Brief physisch gesehen jetzt irgendwo an einem bestimmten Ort legen. Bitte nehmt so einen Brief nicht mit in die Gemeinde und sagt, wir sollen uns darum kümmern. Wir können dafür beten, ja, aber ich kann nicht deine Rechnungen bezahlen. Wir können aber dafür beten, ja. Und was ich aber erlebt habe, ist, wenn wir diese Briefe oder es geht im Größeren einfach um diese Situationen vor Gott legen, im Endeffekt ihn ins Gebet bringen, dann kann er sich darum auch kümmern. So. Ja. Und es ist interessant, unmittelbar nachdem jetzt Jesaja dann, nachdem Hiskia dann gebetet hat, spricht dann nochmal Jesaja mit ihm, tut dann nochmal eine Antwort geben. Und daraufhin heißt es dann, unmittelbar, 2. Könige 1935, es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Und unmittelbar darauf ist dann auch noch der Sanherib, wurde von seinen eigenen Söhnen dann erschlagen. Ja, ist eine alttestamentliche Geschichte, ja. Aber was wir unweigerlich daran sehen, ist Gottes Kraft. Und dass er über Nacht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, über Nacht das Problem ja, beseitigt hat in dem Fall. Also er hat sich darum gekümmert. Und das, also was absolut übernatürlich, oder? Also, dass der Herr 185.000 da besiegt, das fand ich dann doch sehr beachtlich, also dass das so über Nacht war. Vielleicht ist es auch deswegen die Geschichte dreimal in der Bibel beschrieben, weil es schon ein großes Wunder dann war. Wir wissen, er hat auch andere Dinge auch getan in der Richtung mit Meeren, die dann über Völker geflossen sind und so. Ihr wisst Bescheid von Mose und so. Aber also einfach zu wissen, die Möglichkeiten, die Gott hat. Ja? Und ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind. Und selbst wenn es 185.000 Leute sind, die gegen dich kämpfen wollen, ich weiß sicherlich, dass Gott genügend Macht hat, zu wirken in deiner Situation. Und dass egal, was vielleicht auch ist, was dir Angst bereiten könnte, dass Jesus da eine Lösung für hat, wo du einfach Frieden dann haben kannst und wo du dich sicher fühlen darfst bei ihm. Ich habe mal auch eine Geschichte, mal eine Begebenheit mitgebracht, die ich erlebt habe, wo ich auch Gottes übernatürliches Wirken erlebt habe. Das ist aber eine Begebenheit, die kennen viele von euch schon, deswegen halte ich mich kurz, möchte sie aber dem Herrn zur Ehre nochmal kurz ansprechen, und zwar von meinem Führerschein. Weiß noch jemand Bescheid? Oder kurz Hände hoch, wer kennt die Geschichte von meinem Führerschein nicht? Tatsächlich doch ein paar, ja, dann mache ich so eine mittellange Version raus. Und zwar war es so, im Großen und Ganzen, ich hatte einen Fahrlehrer, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe, weil der immer sehr negativ zu mir gesprochen hat und so Aussprüche wie, dass ich das nicht könnte, dass ich das nie hinbekäme und so. Er hat nicht den Konjunktiv benutzt, ne? Also... Ja, und das war dann ziemlich mühsam, und dann hatte ich irgendwann meine praktische Prüfung so. Hast du auch schon Führerschein? Noch nicht? Also, aber das Ende von der Geschichte ist gut. Ne? Erste praktische Prüfung, und da bin ich einfach nicht gut gefahren, bin durchgefallen. Okay, alles klar. Dann zweite praktische Prüfung, da bin ich dann wirklich gut gefahren. Also wirklich, war nicht schlecht. Also war mein Fahrlehrer, der immer gesagt hat, ich kriege das nicht hin, der hat mich danach sehr hoch gelobt auf jeden Fall. Und das Problem war aber, dass der Prüfer da, irgendwie, ich weiß nicht, hatte er auf seine Liste, einer muss heute durchfallen oder so, ich weiß es nicht, hat mich dann durchfallen lassen. So, und das war dann krass, aber durch diese Situation, wo ich so gut gefahren bin, war dann mein Fahrlehrer auf einmal mit mir, wir waren auf einmal richtig gut. Und dann, als wir eine gute Beziehung miteinander hatten, ist er in Rente gegangen. Dann habe ich einen neuen Fahrlehrer bekommen. Da dachte ich so, Herr, jetzt haben wir so lange gebetet, dass die Situation sich ändert. Und preis den Herrn, die Situation hat sich geändert mit meinem Fahrlehrer. Aber jetzt habe ich einen anderen bekommen, um die Prüfung noch ein drittes Mal zu machen. Dritte Prüfung, bin ich morgens aufgewacht. Ich schaue aus meinem Fenster raus und merke schon so, heute ist was anders. Und dann bin ich in das Fahrschulauto gestiegen und habe gemerkt, ja, heute ist wirklich was anders, weil das war das erste Mal, dass dicke, fette Schneeflocken gefallen sind. Und ich bin ja nie zuvor im Schnee gefahren, aber eine Prüfung ist ja vielleicht ein guter Moment, um das mal zu üben. Und dann habe ich irgendwie das nicht gewusst, dass ein Auto verhält sich im Schnee anders als ohne Schnee. Das ist hier schon mal als Tipp dann, genau. Und ich habe das dann gemerkt, nach 3 Minuten in der Prüfung hat eine Leuchtanzeige, die man Ampel nennt, sich dann auf gelb begeben. Dann dachte ich, dann bremse ich da noch. Und dann habe ich gedacht, irgendwie komme ich jetzt hier nicht so ganz zum Stehen. Und dann war es rot, aber ich war irgendwie... einfach am Schlittern, und dann war so 2 Sekunden oder so, war die dann schon rot, und dann bin ich rüber geschlittert. Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Da habe ich gesagt, jetzt fahre erstmal wieder hinter die Linie. So. In diesem Moment habe ich dann gesagt, Herr, gib mir Gnade. Ich brauche Gnade. Und dann haben wir die Prüfung sogar noch mal weitergemacht. So. Er hat gesagt, okay, gucken wir mal erstmal weiter. Eigentlich ist, über rote Ampel soll man nicht fahren, nämlich. Das auch schon mal als Tipp. Das soll man eigentlich nicht machen, aber ich habe es gemacht. Und dann bin ich weitergefahren, und ich hatte eine andere Stelle, bin ich beim Rückwärtsrechtsbogen, bin ich in eine Hecke gefahren. Ja, besser eine Hecke als eine Mauer, so irgendwie, aber ja, war natürlich, soll man auch nicht machen. Ich gebe dir Tipps. Und bei einer anderen Stelle, da musste ich parallel einparken, und da wusste ich da einfach just nicht mehr, was ich jetzt eigentlich machen soll. Dann hat der Prüfer mir erklärt, wie ich einlenken soll und was ich tun soll. Eigentlich muss man das dann selber wissen. Habe ich alles nicht, also war ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Dritte Prüfung, das kann ich niemandem erzählen. Also ich erzähle es jetzt euch, aber was hat Gott gemacht? Ich habe Gnade bekommen und habe den Führerschein bekommen. Also das war wirklich übernatürlich. So, deswegen, ich bin dem Herrn dankbar, dass die ganze Fahrthematik, also die ganze Fahrschulthematik sich dann damit dann erledigt hatte und dass ich auch endlich ein Auto fahren durfte. Aber das war schon ein großes Wunder für mich. So, und so weiß ich, dass egal was für Situationen sind, wenn du in der Fahrschulprüfung immer eine rote Ampel fährst, Gott kann Dinge tun, ja, die halten wir vielleicht gar nicht für möglich, aber so das Unmögliche ist, denke ich, bei Gott so tägliches Business so. Also das ist, bei ihm sind unmögliche Dinge einfach an der Tagesordnung zu tun, ja. Und das ermutigt mich, ja, auch das ermutigt mich, auch das, die Dinge Gott im Gebet abzugeben, weil was ich schon auch merke, also in der Fahrprüfung, ich glaube, es war eine gute Idee oder ein guter Eindruck, mich dann an Gott zu wenden. Weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also ja, ich kann mir doch schon vorstellen, wie es gewesen wäre. Dann wäre ich heute noch in der Fahrschule. Nee, so schlimm wäre es hoffentlich nicht, aber dann hätte ich nochmal eine vierte Prüfung vermutlich gebraucht. Und beim Hiskia war es auch so, er hat die Verheißung zwar bekommen, dass Gott den Sanherib und das Volk da schlagen wird oder dass er ihn mit dem Schwert fällen wird, aber erst als Hiskia dann nochmal gebetet hat, erst dann ist es tatsächlich passiert. Ist auch interessant. Also lasst uns unsere beängstigenden Umstände nicht mit uns umhertragen und gucken, ob wir damit klarkommen, sondern lasst sie zum Herrn tragen und dann wird er sich darum kümmern. So wie er uns auch zuspricht, Jesaja 41,10, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Preist den Herrn. Oder im Neuen Testament, 1. Johannes 4,18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So, und so möchte ich dir heute mitgeben, dass egal wie deine Umstände aussehen, egal was vor dir liegt oder was du durchgemacht hast, egal was du gehört hast, was man für Worte zu dir gesprochen hat oder was auf der anderen Seite dir vielleicht für Informationen fehlen, wo du denkst, dass du im Dunkeln tappst, egal was los ist, ich bin mir sicher, dass Jesus eine Lösung hat für deine Situation und dass er dir auch zuspricht, er hat dir nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern wir wissen, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. So, und wenn wir uns bewusst sind, okay, Jesus, er starb am Kreuz, auch damit wir Frieden hätten, na, dann lass uns doch diesen Frieden annehmen und alles, was uns davon abhalten will, was uns unruhig, unfriedevoll machen will, lass es abgeben und bei den ganzen Unglücksbotschaften, die es in dieser Welt gibt, lass uns nicht auf diese hören, sondern vielmehr auf das lebendige und beständige Wort Gottes, wirklich, was uns aufbaut, ja, dass wir auf ihn hören, damit wir sicher wohnen und wohlgemut sein, ohne Angst vor Unheil. Ja. Und dann, wenn es ein, ja, wenn du vielleicht auch heute sagst, du hast einen konkreten Umstand, der dich beängstigt, dass es Jesus im Gebet darbringst und du wirst erleben, wie er in seiner Kraft wirkt. Ja, Jesus, und so danke ich dir, dass du uns diese Verheißungen gibst und dass es so oft du es uns zusagst in der Bibel, dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass wir uns nicht fürchten sollen. Herr, und ich danke dir, dass du genau weißt über die Umstände von jedem, der hier ist und von jedem, der zuhört, auch im Nachgang. Und dass du ein Gott bist, der nicht schweigt und ein Gott bist, dem deine Hand ist nicht zu kurz, wie du sagst. So danke ich dir, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns ermutigst, dass du uns Weisung gibst, was wir tun können, was wir tun sollen in bestimmten Situationen und dass wir erleben dürfen, wie deine Kraft wirkt, Herr, und wie Umstände, die Angst bereiten könnten, nicht Angst bereiten, sondern dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart und dass wir ja erleben dürfen, wie du Wunder tust in unserem Leben und wie wir ja einfach mit dir zusammen einfach in diesen ganzen Situationen einfach erleben dürfen, wie du uns durchträgst und wie du den Sieg einfach ausführst, den du ja am Kreuz schon errungen hast. Amen.